wenn man diese Muster versteht, dann kann man auch verstehen, dass wir nicht dazu verdammt sind, in einer Welt zu leben, die so aussieht, wie sie heute aussieht, sondern dass wir auch gemeinsam eine andere Welt, eine gerechtere Welt schaffen können. Und ich glaube, das ist eigentlich die große Story, die ich erzählen will, dass wir, ja, wie soll ich sagen, dass es keinen Zwang dazu gibt, die Fehler der Vergangenheit immer wieder und wieder zu wiederholen.
Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kapitelrauschen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Mein Name ist Marie Zimmer und zu Gast ist in dieser Folge Daniel Stehr, mit dem ich über sein neu erschienenes Sachbuch »Die neuen Propheten – Wie Ökonomen unsere Zukunft verspielen« gesprochen habe. Thema waren außerdem seine Erfahrungen und Anforderungen an verschiedene Arten des Schreibens, das Journalistische, das Fiktionale und natürlich auch das Sachbuch. In seinem Buch betrachtet er die Schwächen, aber auch die Stärken von ÖkonomInnen, die auch in unserem Gespräch Thema sind. Im Anschluss an mein Gespräch mit Daniel Stehr hat meine Kollegin Lisa mit Stefan Leska von der Uni über das Erzählerische im Sachbuch, auch in »Die neuen Propheten, wie Ökonomen unsere Zukunft verspielen«, gesprochen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kapitelrauschen. Heute aus Frankfurt am Main mit Daniel Stehr. Hallo!
Hi, freut mich.
Du bist 1990 in Kühlungsborn geboren und dort aufgewachsen. Da haben wir schon direkt deinen ersten MV-Bezug. Dann hast du ein freiwilliges Jahr gemacht und dann an der Universität Rostock Wirtschaftswissenschaften im Bachelor und dann sogar auch noch Volkswirtschaftslehre im Master studiert. Da haben wir schon direkt den zweiten MV-Bezug.
Genau.
Und dann hast du ja an der Fernuni Hagen promoviert und bist jetzt Ökonom und Essayist und machst auch noch ganz verschiedene andere Dinge. Darauf blicken wir gleich nochmal. Und jetzt wohnst du hier in Frankfurt, wo ich dich treffen darf.
Ja, genau. Schön, dass du hergekommen bist.
Freue mich auch sehr. Wir fangen ja immer mit so einer kleinen Runde Entweder-Oder an, wo ich dir zwei Optionen gebe und du kannst eine davon auswählen und kannst auch, also kannst relativ schnell darauf antworten und einfach nur eine Antwort wählen. Du kannst aber natürlich auch mehr erzählen, wie du möchtest.
Okay, ich bin gespannt.
Die erste Frage, Sommer oder Winter?
Eigentlich Sommer, aber weil ich relativ schlecht einschlafe, ist es im Winter nett, dass es länger dunkel ist. Aber sonst Sommer mit Freunden draußen sitzen ist netter.
Kaffee oder Tee?
Kaffee, sehr viel.
Dann vielleicht ein bisschen schwieriger, Rostock oder Frankfurt?
Das ist schwierig. Ich habe fast 7-8 Jahre direkt in Rostock gewohnt, in der KTV. Und irgendwann kannte ich Rostock so gut, dass ich gedacht habe, ich muss was anderes sehen. Und in Frankfurt bin ich jetzt seit 2,5 Jahren und da ist noch dieses, ich entdecke immer noch viel Neues. Das Kopf-an-Kopf-Rennen, aktuell zum Leben, Frankfurt besser, aber Rostock hat für immer einen speziellen Platz in meinem Herzen.
Sachbuch oder journalistisch schreiben?
Sachbuch schreiben. Ja, das ist, ich mag beides total gerne, aber ich schreibe viel, gerne viel und da kommt mir das Sachbuchschreiben entgegen.
Ja, hast du ja jetzt auch gerade gemacht, sogar über Wirtschaft. Deswegen vielleicht klärt sich die nächste Frage schon von alleine. Wirtschaft oder Politik?
Kann man nicht getrennt sehen. Ich glaube, das eine verändert oder beeinflusst das andere. Von daher, ich kenne mich ein bisschen mehr mit wirtschaftlichen Abläufen aus, aber man kann das nie getrennt voneinander denken. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir alle Augen brauchen, um diese Fragen zu beantworten.
Das hast du ja auch schon ein bisschen in deinem anderen Buch, das du mit Simon Sana zusammengeschrieben hast, thematisiert. Buch alleine oder mit jemandem zusammenschreiben?
Ich glaube, in der idealen Welt ist es hilfreich, wenn man zusammen Bücher schreibt. Das habe ich beim ersten Buch mit Simon, wie gesagt, gemerkt. Das ist einfach toll, wenn man verschiedene Perspektiven hat. Es kommt aber auch aufs Thema drauf an. Jetzt bei dem Buch hatten wir auch drüber gesprochen und er meinte sofort, das ist, da kann er nicht so viel beitragen, von daher. Es kommt aufs Thema an, aber es ist immer hilfreich, wenn nur mehr als eine Perspektive ein Thema behandelt.
Wenn du denn dann so schreibst, schreibst du lieber auf Papier oder online, also am Laptop oder so?
Ich mache tatsächlich, wenn ich recherchiere und Bücher lese, Fachliteratur lese, dann mache ich mir immer handschriftliche Notizen dazu, dass ich später reingucken kann, weil ich mir dann auch Dinge besser merke. Wenn ich Text schreibe und Text selber produziere, dann immer am Laptop, weil ich meine Handschrift sowieso irgendwann nicht mehr lesen kann.
Jetzt schreibst du ja viel, du liest aber auch sehr viel. Lieber schreiben oder lieber lesen?
Oh, Ich glaube, wenn ich nur noch eine Sache machen dürfte, dann würde ich mich fürs Lesen entscheiden, weil es ist dann doch interessanter, ganz viele andere Perspektiven zu haben, als immer nur die eigene. Aber ich liebe beides sehr. Also ich gehöre auch zu den Autorinnen, die extrem gerne schreiben und redigieren, lektorieren und so. Von daher ist es sehr eng, aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es Lesen.
Wenn du so dann am Schreiben bist, hast du so einen durchstrukturierten Schreibtag oder lässt du dich eher so von der Inspiration leiten und sagst so, wenn es heute nichts wird, dann wird es halt nichts?
Ich habe relativ wenig Struktur eigentlich, aber wenn ich in einem Thema drin bin, denke ich permanent darüber nach und dann produziere ich sehr viel Text in sehr kurzer Zeit. Also ich kann dann innerhalb von einer Woche ein Kapitel runterschreiben, wenn ich vorher schon weiß, was ich erzählen will, und dann ist das alles noch nicht perfekt. Aber dann steht zumindest die Struktur, und das kommt bei mir so in Wellen. Und wenn ich dann was aufschreiben muss, dann sitze ich auch dran und mache es, bis es fertig ist und bis ich das gesagt habe, was ich sagen wollte.
Schreibst du lieber im Stillen oder mit Hintergrundmusik?
Ich kann beides ganz gut. Ich habe häufig, wenn ich schreibe, mache ich irgendwelche Musik an, wo ich nicht auf die Texte achte. Ich höre relativ gerne Metal, das ergänzt sich dann ganz gut. Also ich höre dann schon Sachen, wo sich mein Unterbewusstsein irgendwie dran orientieren kann, dass ich mich nicht selber ablenke. Aber ich kann auch im Stillen. Aber ich kann beides gut. Also ich könnte auch in einem Café schreiben oder in der Bibliothek. Das funktioniert für mich alles. Ich brauche keine absolute Stille.
Okay, sehr cool. Dann haben wir eben schon ein bisschen angeschnitten. Es ist jetzt nicht, es ist dein erstes eigenes Buch, aber es ist nicht dein erstes Buchbuch. Du hast nämlich schon zusammen mit Simon Sahner Die Sprache des Kapitalismus geschrieben. Das ist im März 2024 rausgekommen und hat ja auch den Leserpreis des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises bekommen. Und jetzt hast du Die Neuen Propheten geschrieben. Wie war es denn für dich nach deiner Zusammenarbeit mit Simon Sahner, wo du ja schon erzählt hast, dass du es eigentlich schön fandest mit dem Austausch? Wie war es denn für dich jetzt alleine zu schreiben?
Simon und ich, das muss man, ich hole vielleicht kurz ein bisschen aus, weil Simon und ich haben wirklich toll zusammengearbeitet. Wenn man mit jemand anderen schreibt, dann hat man quasi permanent so einen Korrekturblick von außen. Wir kommen nun beide aus unterschiedlichen Richtungen. Ich bin Ökonom, er ist Literatur- und Kulturwissenschaftler. Das heißt, wir konnten uns immer sagen, das hier verstehe ich noch nicht oder das ist zu ausführlich oder kannst du hierzu noch was schreiben? Das heißt für mich, es war immer noch eine andere Person da, die auf meine Texte geguckt hat und mir gesagt hat, ob das so passt, ob irgendwas fehlt. Und dieser Blick fehlt beim Alleineschreiben. Das heißt, man muss sich viel mehr auf das Lektorat dann verlassen und ist viel mehr auf sich allein gestellt, was kreative Entscheidungen antrifft, das betrifft ja auch Sachbücher. Und ich glaube, das war die größte Umstellung, dass es niemanden gab, mit dem ich mich verantwortlich austauschen konnte. Ich habe natürlich auch Menschen, mit denen ich super viel über das Buch gesprochen habe, Freundinnen, meine Partnerin und so weiter. Aber das am Ende steht da mein Name drauf und ich muss die Entscheidung treffen. Und diese Verantwortung alleine zu tragen, das ist schon noch mal ein anderes Gefühl. Man ist ein bisschen freier, aber es ist am Ende, ist es schon immer nett, wenn man jemanden hat, der sagt, nee, das ist eine gute Idee, das machen wir so.
Jetzt hast du ja Die Neuen Propheten alleine geschrieben. Wie kam es denn dazu, dass du so dein eigenes Sachbuch geschrieben hast und vor allem zu dem Thema? Gab es so einen Auslöser oder so die zündende Idee, wo du so gesagt hast, das muss ich machen und jetzt schreibe ich da dieses wirtschaftliche Sachbuch?
Ich habe 2011 angefangen, in Rostock Wirtschaftswissenschaften zu studieren, im Bachelor. Und damals war für mich so die Entscheidung, was will ich machen? Will ich in die kulturwissenschaftliche Richtung oder in die wirtschaftswissenschaftliche Richtung gehen? Und ich war noch total geprägt von der globalen Finanzkrise, weil ich die verstehen wollte, wie so eine Krise auf dem US-amerikanischen Häusermarkt quasi dazu geführt hat, dass Griechenland pleite ist und wir darüber reden, ob der Euro zerbricht und so weiter. Und dann habe ich mich auch deswegen dazu entschieden, Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich das Fach auf der einen Seite faszinierend finde, aber es mich auch irritiert hat, wie viele blinde Flecken es innerhalb der Art und Weise gibt, wie ökonomische Theorien funktionieren, wie man über ökonomische Themen spricht. Und dann, je länger ich dabei geblieben bin, dann im Master, später habe ich angefangen zu promovieren. Ich bin mit meiner Promotion noch nicht ganz durch. Ich mache das gerade noch extern zu Ende, war für mich klar, dass ich da irgendwann ein Buch darüber schreiben will, um Leuten zu erklären, wie funktionieren Wirtschaftswissenschaften und vor allen Dingen, warum ist das so relevant für jeden Einzelnen, auch wenn man denkt, das hat ja mit mir nichts zu tun. Und das heißt, dieses Buch hatte ich eigentlich schon ganz lange im Kopf, dass ich irgendwann was zu machen wollte. Und nachdem ich dann Die Sprache des Kapitalismus mit Simon gemacht habe, war für mich die Frage, was will ich als nächstes machen? Und dann habe ich einen Pitch zu diesem Buch ausgearbeitet, was seit irgendwie 15 Jahren so immer mal wieder in mir so köchelt, dass ich dazu mal was machen müsste. Und dann hatte ich halt das Glück, was man immer dazu braucht, dass mein Verlag gesagt hat, dass er das interessant findet und mir die Möglichkeit gegeben hat, da relativ frei auch die Art und Weise, wie ich das Thema anpacken möchte, mich das umsetzen zu lassen.
Es war also schon ein sehr, sehr langer Prozess.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich so ein Buch, wo man das, manchmal ist es ja so ein bisschen albern, wenn man sagt, ich habe seit über einem Jahrzehnt, denke ich an dem Thema rum. Aber hier ist es für mich so, nicht, dass ich vor 10 Jahren angefangen habe, dieses Buch zu schreiben. Aber gerade je mehr ich über das Fach gelernt habe, desto mehr habe ich verstanden, wie einflussreich es eigentlich ist und wie das jeden Aspekt unseres gesellschaftlichen Lebens berührt. Und dass wir eigentlich sehr, sehr selten darüber sprechen, wie viel Macht Ökonomen haben in unserer Gesellschaft und ihre Theorien und wie das unser Denkmuster prägt. Und da wollte ich schon immer was zu machen. Und dass ich da jetzt die Möglichkeit hatte, hat mich total gefreut. Und ich bin am Ende ganz, ganz happy, wie das geworden ist.
Jetzt hast du ja schon dein Studium der Wirtschaftswissenschaften angesprochen. Das ist ja so etwas sehr rechnerisches, wissenschaftliches. Aber du machst ja auch so kreative Sachen wie Schreiben. Du vereinst das beide. Also was ist denn der Anreiz an diesen beiden Dingen? Und warum kombinierst du sie unbedingt?
Ich habe relativ schnell gemerkt, dass mir Wissenschaft zwar Spaß macht, aber dass ich ein größeres Talent habe für diese Form von Wissenschaftskommunikation. Also ich habe, auch während ich noch studiert habe, war ich als Tutor angestellt an dem Lehrstuhl, an dem ich war, habe da also schon unterrichtet. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Und das habe ich dann, als ich promoviert habe und als wissenschaftlicher Mitarbeiter an Hagen gearbeitet habe, war Lehre immer was ich toll fand. Und die Arbeit, die ich jetzt mache, diese Form von Wissenschaftskommunikation, dieses zwischen journalistischen Schreiben und so fachspezifischen Schreiben an dieser Schnittstelle, ich glaube, das ist etwas, was es gar nicht so häufig gibt, gerade in ökonomischen Themen. Und ich versuche halt diese Themen, für die ich brenne, die mich interessieren, Leuten, die nicht dieses Background-Wissen haben, den Menschen das nahe zu bringen und so versuchen zu zeigen, hey, das ist interessant und man muss da vor diesen, wie du sagst, die Wirtschaftswissenschaften gelten immer als so super mathematisch, was auch stimmt, aber dass ich sage, hey, wenn man hinter die Theorien guckt, hinter die zahlreichen Gleichungen, Formeln, wie auch immer, dann sind da handfeste Dinge, die uns alle betreffen. Und das versuche ich Menschen zu vermitteln, worum es da eigentlich geht. Und das ist einfach was mir wirklich sehr viel Spaß macht und wo ich glaube, dass da meine größte Stärke liegt.
Sehr cool. Jetzt hast du ja schon angesprochen, auch dieses journalistische Schreiben. Du hast ja geschrieben unter anderem für Deutschlandfunk Kultur, die Zeit, die Taz und die FAZ und FAS. Außerdem machst du ja jetzt auch deinen eigenen Podcast und Newsletter, The Sad Millennials.
Genau.
Du hast also schon einige Erfahrungen in verschiedenen Bereichen des Schreibens. Wie unterscheidet sich denn das journalistische Schreiben vom Sachbuchschreiben?
Das die offensichtlichste Antwort ist wahrscheinlich, dass man beim journalistischen Schreiben mehr Korsett hat. Also du kriegst eine Vorgabe, wie viele Zeichen du haben darfst. Du kriegst relativ, wenn du einen Text pitchst, dann ist relativ klar, welche Sichtweise du auf das Thema darstellen möchtest, wie du die Frage angehen möchtest, um die es geht. Das heißt, man ist mehr gezwungen, sich selbst so ein bisschen an die eigenen Regeln zu halten, die man und die Redaktion einem selbst gesetzt haben. Ich glaube, das ist der größte Unterschied. Und das andere ist, dass man bei einem, für mich jedenfalls beim journalistischen Schreiben, hat man immer eine größere, mutmaßlich eine größere Zielgruppe. Gerade wenn man für große Medien schreibt, ist es natürlich so, dass da Leute auf der Texte von mir stolpern, die sonst niemals ein Buch von mir kaufen würden. Und ich versuche das gar nicht so sehr mitzudenken, aber es ist natürlich irgendwie was schon da ist, dass man sich ein bisschen mehr so ausdrücken muss, dass Leute, die meinen Stil nicht kennen, die mich nicht kennen, verstehen, was ich von ihnen will. Aber eigentlich mag ich das ganz gerne, weil dass man sich zwingen muss, in einer bestimmten Form zu schreiben, führt häufig dazu, dass Texte, jedenfalls bei mir, dass ich mehr auf den Punkt schreibe, ein bisschen pointierter schreibe und nicht da, weil sonst neige ich dazu, relativ viel ausführlich zu erklären und ich habe Gott sei Dank sehr gute LektorInnen, die mich da immer wieder einfangen, aber diese Möglichkeit habe ich beim journalistischen Schreiben gar nicht. Wenn es heißt, du hast 10.000 Zeichen, dann muss ich 10.000 Zeichen abgeben und dann muss ich meinen Punkt innerhalb dieser Länge machen. Und das gelingt am Ende dann auch, wenn man am Anfang denkt, oh Gott, wie soll ich das in so wenig Platz machen? Aber das ist eigentlich ist eine schöne Herausforderung. Man wird vor allen Dingen mit der Zeit immer besser darin zu erkennen, wo man selbst sonst vielleicht ein bisschen zu ausufernd ausführlich ist, was gar nicht interessant ist für andere Menschen.
Jetzt hast du ja auch 2020, warst du ja auch Teil des Literatursommers vom Literaturhaus Rostock und hast da auch fiktional geschrieben.
Ja.
Wie unterscheidet sich das denn von den eher faktenorientierten Sachen wie journalistischem Schreiben und dem Sachbuch?
Ich liebe es, Romane zu lesen. Also ich lese schon, meine Mutter hat zu Hause super viel gelesen. Ich habe dann relativ spät erst angefangen, weil ich glaube, es ist bei vielen Jungen ja so, dass sie dann als Kind irgendwie super bücherbegeistert waren. Und dann habe ich erst so Anfang, Mitte 20 angefangen, mich richtig für Literatur zu interessieren. Und dann, wie viele in den 20ern, fängt man dann auch an zu schreiben und guckt, ob man das selber kann. Und ich schreibe immer noch total gerne fiktional, aber ich weiß auch, dass ich im Sachbuchbereich besser bin. Das heißt, dieses fiktionale Schreiben ist was, das ich für mich mache. Ich habe da auch so ein paar Ideen, was ich machen möchte, aber da gibt's keinen Druck für mich, dass ich sagen muss, davon will ich leben können oder davon, damit will ich irgendwie viel Geld verdienen oder irgendwie so für meinen Lebensunterhalt sorgen können, sondern das ist eher was ich mache, weil mir das gefällt. Und wenn dann am Ende irgendwie was bei rumkommt und dann freut mich das, aber wenn ich das immer nur für meine Schublade mache und immer nur für mich auf meinen Laptop, auch das wäre okay. Aber es ist für mich so eine Möglichkeit, kreativ zu sein, und ich bin ansonsten nicht so gut, was beispielsweise Instrumente oder die bildende Kunst angeht. Da habe ich nicht so viel Talent für, und deswegen ist mein kreativer Output ist halt das Schreiben, und das genieße ich aber auch einfach für mich.
Wie hast du es denn geschafft, bei diesen vielleicht sogar verschiedenen Arten zu schreiben, deinen eigenen Erzählstil und ein bisschen auch deine Stimme zu finden?
Ah, das ist eine super schöne Frage. Ich habe dieses Mal mit einem neuen Lektor im Verlag zusammengearbeitet, und der hat, als das Buch zu ein Drittel fertig war, hatten wir das erste Mal Kontakt, und er hat mich angerufen, und ich war so ein bisschen nervös, weil ich nicht einschätzen konnte. Ich war mit dem Buch irgendwie so ein paar Monate alleine. Ich konnte nicht einschätzen, wie ist das für Außenstehende gut. Und einer der ersten Sätze war, man merkt total, du hast deine eigene Stimme gefunden. Und das war das schönste Kompliment, was er hier mir hätte machen können. Und ich weiß nicht genau, wie man seine Stimme findet. Aber was ich weiß ist, Schreiben ist am Ende auch ein Handwerk. Das heißt, je mehr man schreibt, je öfter man schreibt, desto besser wird man und desto eher findet man auch seinen Stil. Und es gibt zum Beispiel von Stephen King, der hat ein schönes Buch übers Schreiben geschrieben, On Writing, und er sagt, die beiden wichtigsten Dinge, die Autorinnen machen können, ist Schreiben und Lesen. Und ich glaube, das stimmt. Und nur durch diese beiden Sachen findet man heraus, was einem gefällt, wie man sich gerne ausdrücken möchte. Und dann muss man sich versuchen, glaube ich, so ein bisschen von Erwartungen von außen frei zu machen, was nicht immer ganz einfach ist, wenn man davon leben will. Aber ja, das ist für mich so die Art und Weise, wie ich meinen Stil gefunden habe. Es gibt Leute, die ich super gerne lese, sowohl Journalistinnen als auch Romanautorinnen. Und ich gucke, was die machen, und überlege mir, und dann merkt man es irgendwann fast automatisch, dass man dann anfängt, so einen eigenen Sound zu entwickeln. Und ja, ich hoffe, dass mir das gelungen ist. Und ich hoffe, dass das ein Sound ist, den andere Leute gerne hören. Das ist ja, aber gut, das müssen dann andere entscheiden. Aber ja, ich glaube, Schreiben, Lesen, und dann wird man mit der Zeit besser. Und deswegen schreibe ich auch so viel, wo ich jetzt kein Geld für bekomme. Du hast den Newsletter schon angesprochen. Ich hatte auch noch einen Musik-Newsletter, einfach so, wo ich Text produziere, was andere Menschen lesen, und wo man denn für ein Publikum schreibt, egal wie klein das ist. Das hilft, glaube ich, total.
Und wie genau Daniel Stairs eigene Stimme so klingt, hören wir jetzt in einem kurzen Ausschnitt aus seinem Sachbuch.
Kapitel 7. Wer hat Milton Friedmans Abendessen gekocht? Sexismus, Rassismus und die Wirtschaftswissenschaften. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie, selbst wenn Sie den Namen Alfred Marshall vor der Lektüre dieses Buchs noch nie gehört haben, seinen populärsten Beitrag zu den Wirtschaftswissenschaften kennen, das Angebots-Nachfrage-Kreuz. Diese einfache Grafik, in der sich eine fallende Nachfragekurve und eine steigende Angebotskurve schneiden und damit das Marktgleichgewicht bestimmen, ist nicht nur zu einem Symbol der Wirtschaftswissenschaften geworden, sondern war auch mitverantwortlich dafür, dass sich die Vorstellung davon, wie Preise entstehen, radikal änderte. War bis dahin die Arbeitswerttheorie dominant, jeder Analyserahmen, in dem sich David Ricardo und Karl Marx bewegten, führte auch Marshalls Visualisierung dazu, dass sich Angebots- und Nachfragedynamiken als Erklärung für die Preisbildung durchsetzten. Marshall gilt heute als derjenige, der die neoklassische Wirtschaftstheorie in einem kohärenten Rahmen zusammenfasste. Maßgeblich dazu beigetragen hat die Veröffentlichung von Principles of Economics von 1890, das viele Jahre lang das wichtigste Lehrbuch innerhalb der Wirtschaftswissenschaften bleiben sollte. Doch bereits ein Jahrzehnt bevor Marshall sein großes Hauptwerk schrieb, veröffentlichte er ein Buch, das seiner Zeit deutlich weiter voraus war als die Principles. In The Economics of Industry von 1879 findet sich ein eigenes Kapitel über den Gender Pay Gap. Dort steht ein Satz, der genauso gut aus einer gegenwärtigen Analyse stammen könnte. Frauen erhalten geringere Löhne, nicht weil die Arbeit, die sie leisten, einen geringeren Wert hat, sondern weil sie und ihre Arbeitgeber es gewohnt sind, es als selbstverständlich anzusehen, dass die Löhne von Frauen niedriger sein müssen. Zu sagen, dass diese Form der Analyse in den Wirtschaftswissenschaften für die nächsten 100 Jahre ein Schattendasein führen würde, wäre noch untertrieben. Nur wer eine Stimme hat, kann gehört werden. Die Antwort auf die Frage, wie es Alfred Marshall gelungen war, sich auf so hellsichtige Art einem Thema zu widmen, das für die damalige Zeit äußerst ungewöhnlich war, ist einfach. Er hat das Buch nicht alleine geschrieben. Auch wenn es heute immer noch vorkommt, dass Marshall als alleiniger Autor von The Economics of Industry genannt wird, war es seine Frau, Mary Paley Marshall, die einen Großteil des Buchs verfasste, wie Alfred später selbst eingestehen sollte. Mary Paley Marshall war eine Pionierin der Wirtschaftswissenschaften. 1871 gehörte sie zu den ersten Frauen, die in Cambridge studierten, und wurde 3 Jahre später zu einer der ersten, die auch an den Examensprüfungen teilnahm. Dank ihrer beeindruckenden studentischen Leistung wurde sie zudem die erste Frau, die als Wirtschaftsdozentin in Cambridge arbeiten durfte. Kurz nach ihrem Abschluss heiratete sie Alfred. Und obwohl dieser in seiner Jugend ein brennender Befürworter für das Recht von Frauen zu studieren war, drehte sich seine Haltung dazu in den 1880er Jahren um 180 Grad. Insbesondere in den Wirtschaftswissenschaften waren ihm Studentinnen ein Dorn im Auge. 1894 schrieb er: Die Ökonomie ist wie eine gut ausgestattete Werkzeugkiste, die nur in geschickten Händen etwas Wertvolles hervorbringen kann. Das deutet darauf hin, dass die Ökonomie ein Fach ist, das für Frauen im Allgemeinen nicht geeignet ist, um darin voranzukommen. Diese Aussage ist besonders bizarr, wenn man bedenkt, dass es bereits zu seinen Lebzeiten ein offenes Geheimnis war, dass er nicht nur durch die Ansichten seiner Frau beeinflusst wurde, sondern geradezu abhängig war von ihrem Intellekt. Als Mary Paley Marshall 1944 starb, verfasste niemand Geringeres als John Maynard Keynes einen Nachruf auf sie. Der erste Satz dieser Würdigung lautet: Mary Marshall verdient es, in Erinnerung zu bleiben, nicht nur als Ehefrau von Alfred Marshall, ohne deren Verständnis und Hingabe seine Arbeit nicht so fruchtbar gewesen wäre. Später stellte Keynes klar, es war eine intellektuelle Partnerschaft und nichts entging ihrem klaren, durchdringenden und aufrichtigen Blick. Sie stellte sich allem, damit Alfred es manchmal nicht tun musste. Keynes Nachruf macht deutlich, welche Hochachtung er vor Mary Paley Marshall hatte und wie offensichtlich sie mehr als nur Inspiration für Alfred und dessen Werk war. Privat wurde Keynes sogar noch deutlicher. So soll er gefragt haben: Wieso hat Alfred aus dieser Frau eine Sklavin gemacht und keine Kollegin? Es wird sich nicht vollständig rekonstruieren lassen, wie viel die Neoklassik auch heute noch den Ideen von Mary Paley Marshall zu verdanken hat. Aber die Economics of Industry geben uns einen Einblick, wie sich die Wirtschaftswissenschaften hätten entwickeln können, hätte Mary Paley Marshall und ihre Zeitgenossinnen die gleichen Chancen wie ihre männlichen Kollegen gehabt. Es ist erstaunlich, mit welcher Weitsicht sie sich schon in den 1870er Jahren Fragen der Geschlechtergerechtigkeit annahmen. Ihre Arbeit zeigt unzweifelhaft: Representation matters. Wenn ganze Bevölkerungsgruppen aus der Analyse von Sachverhalten ausgeschlossen werden, fehlen ihre Perspektiven. So erging es die längste Zeit Frauen und nicht weißen Menschen in den Wirtschaftswissenschaften.
Jetzt forschst du ja aber auch viel und bist auch als Ökonomin weiterhin noch tätig. 2017 warst du dann wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Finanzdienstleistungen in Hamburg und bis 2024 an der Fernuni Hagen gewesen, genau, als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre. Jetzt hast du schon ganz kurz erwähnt, warum du Wirtschaftswissenschaften studiert hast, und zwar wegen der Finanzkrise. War das so der Punkt, wo du gesagt hast, so, das muss ich jetzt einfach herausfinden?
Ja, es war's. Ich hatte in der Schule tatsächlich auch einen sehr guten Wirtschaftslehrer, der schon viele Sachen gemacht hat, die man, glaube ich, mit so einer 11. oder 12. Klasse mit Schülern nicht unbedingt macht, wo er so ganz einfache ökonomische Theorien mit uns behandelt hat, die man sonst im Bachelor halt im ersten Semester kennenlernt. Aber das hat mich fasziniert und dann parallel, wie gesagt, die Finanzkrise, die ich verstehen wollte. Und das hat dazu geführt, dass ich habe so eine Faszination für diese Zusammenhänge entwickelt. Also weil Wirtschaft ist was uns alle betrifft, wo Leute häufig so, ach, das ist trocken, das ist anstrengend, das ist uninteressant. Und ich hatte schon von Anfang an irgendwie dieses Gefühl, nee, ich will wissen, wie funktionieren Finanzmärkte, warum entsteht Arbeitslosigkeit, wie entsteht Inflation und was hat eine Zentralbank damit zu tun? Das fand ich alles ganz faszinierend. Und von dieser Faszination habe ich auch gar nicht so viel verloren. Es ist, dass ich heute denke, dass die Wirtschaftswissenschaften als Fach zu insulär sind. Das heißt, dass sie zu wenig nach links und rechts gucken, was andere Gesellschaftswissenschaften vor allen Dingen machen. Aber die Themen, mit denen sie sich auseinandersetzen und die Art und Weise, wie da auf Themen geblickt wird, die finde ich immer noch total interessant. Ja, deswegen bin ich da immer beigeblieben, weil ich immer mehr wissen wollte, wie funktioniert das alles? Also sowohl von den Theorien auch, wie funktioniert empirische Forschung, also wie funktionieren statistische Analysen? Das ist so ein ganz starkes Instrument in der Öffentlichkeit, um zu sagen, eine statistische Analyse hat das und das rausgefunden. Und je mehr man darüber weiß, desto mehr kann man diese Themen kritisch einordnen. Und das ist auch was ich versuche in dem Buch Menschen zu zeigen. Das ist, wie kann ich kritisch auf empirische Forschung blicken, ohne in so einem verschwörungstheoretischen Duktus zu verfallen, sondern einfach sagen, okay, kann diese Analyse das überhaupt zeigen, was da behauptet wird medial? Und wenn man da so ein, zwei Handwerkszeuge in die Hand bekommt, kann man da relativ schnell ein Verständnis für bekommen, wie das alles funktioniert. Ja, und das zusammen hat mich total fasziniert und hat mich dann auch über die Jahre bei der Stange gehalten.
Ja, wenn man dein Buch jetzt liest, ist man ja vielleicht von manchen Ökonominnen und Ökonomen nicht ganz so angetan.
Ja, genau.
Warum ist es dir selber so wichtig, da immer noch dran zu bleiben? Weil theoretisch könntest du dich ja auch einfach zurücklehnen und sagen, naja, keine Ahnung. Aber du hast ja gesagt, ich mache den Bachelor, dann den Master, jetzt dann auch die universitäre Arbeit und jetzt dieses Sachbuch. Warum bist du da immer dran geblieben?
Weil ich glaube, dass es wirklich wichtig ist. Und es gibt auch ganz viele tolle Ökonominnen, die eine fantastische Arbeit machen, die mich sehr inspiriert haben. Das Buch erzählt ehrlicherweise vor allem die Geschichte von denen, die mich nicht so inspiriert haben. Aber auch da habe ich versucht zu zeigen, diese großen Männer, man kennt vielleicht diese Namen, Milton Friedman oder Friedrich Hayek, die gerade in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis in der Mitte des 20. Jahrhunderts unser Verständnis davon, wie unsere Welt funktioniert, maßgeblich geprägt haben. Und wenn man sich die Welt anguckt, in der wir heute leben, die in den 70er und 80er Jahren mit der neoliberalen Wende über Ronald Reagan in den USA, Margaret Thatcher in Deutschland entstanden ist, das basiert alles auf ökonomischen Theorien, auf ökonomischen Ideen. Und das bedeutet, dass es für mich einfach wichtig war, diese Geschichten Leuten zu erklären und zu erzählen, woher kommt das? Dass das eben nicht von heute auf morgen passiert ist, sondern dass es da eine intellektuelle und ideologische Vorarbeit gab. Und das, wenn man diese Muster versteht, dann kann man auch verstehen, dass wir nicht dazu verdammt sind, in einer Welt zu leben, die so aussieht, wie sie heute aussieht, sondern dass wir auch gemeinsam eine andere Welt, eine gerechtere Welt schaffen können. Und ich glaube, das ist eigentlich die große Story, die ich erzählen will, dass wir, ja, wie soll ich sagen, dass es keinen Zwang dazu gibt, die Fehler der Vergangenheit immer wieder und wieder zu wiederholen, sondern dass wenn Leute dafür arbeiten, ihre Vorstellung von einer gerechten Welt durchzusetzen, dass das durchaus Erfolg haben kann, auch wenn es viel Arbeit und viel Zeit bedeutet. Und das versuche ich so ein bisschen nachzuzeichnen, auch in dem Buch.
Jetzt vielleicht eine bisschen plattere Frage. Wenn du Ökonominnen in drei Worten beschreiben müsstest, welche würdest du auswählen?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich drei, ich würde sagen, gründlich, weil das ist schon, wenn man ökonomische Arbeiten liest, dann merkt man schon, dass sich da sehr viel abgesichert wird. Ich würde sagen, teilweise etwas sehr selbstüberzeugt, und zwar davon, dass die eigene Weltsicht die ist, wie man die Welt analysieren muss. Und drittens einflussreich und einflussreicher als viele denken. Und auch gerade wenn Ökonominnen nicht bei jeder Debatte mit dabei sind, sind ihre Argumente und die Art und Weise, wie sie die Welt beschreiben, eigentlich immer präsent.
Du nennst in einem Titel Ökonominnen ja die neuen Propheten.
Ja.
Vielleicht ist das ja auch ein bisschen polarisierend für manche Menschen. Wie kam es denn dazu, dass du genau diesen Titel gewählt hast?
Auf diesen Begriff der Propheten bin ich total häufig gestoßen, als ich angefangen habe, über dieses Buch zu recherchieren. Ich bin ja nicht der Erste, der darüber schreibt, wie die Wirtschaftswissenschaften funktionieren, wie einflussreich Ökonominnen sind. Und da bin ich häufig auf diese Form diesen Ausdruck des Propheten. Und zwar häufig auch von Ökonominnen selber, die andere damit kritisieren oder die irgendwas damit beschreiben wollen. Und je länger ich über dieses Thema nachgedacht habe, desto mehr fand ich dieses Bild der Propheten eigentlich so super passend für das, was ich erzählen will. Weil die Wirtschaftswissenschaften und viele Ökonominnen schon davon überzeugt sind, dass die Art und Weise, wie sie auf die Welt blicken, die Art und Weise, wie sie beispielsweise Märkte beschreiben, Märkte sind ja ein ganz zentraler Bestandteil, vielleicht der wichtigste Bestandteil der Wirtschaftswissenschaften, das sind immer so eine Form von, ja, fast schon gottgleicher Verehrung für Marktprozesse mitschwingen. Und wer vertritt die Götter? Das sind Propheten. Und deswegen habe ich mir das Bild dieses neuen Propheten, und zwar im Sinne von jemand, der versucht, unsere Welt zu erklären, obwohl viel irrational ist, alles versucht zu rationalisieren und gleichzeitig so eine Form von Kritikunfähigkeit hat, weil man hat ja dieses göttliche Einverständnis hinten dran. Und dann gibt es noch eine Sache, die ich so wichtig fand, dass man, wenn man über der Begriff des Propheten oder die Metapher des Propheten führt dazu, dass man über die Menschen spricht. Also es geht auf einmal auf eine konkrete Figur, und ich glaube, das wird ganz häufig nicht gemacht, wenn man über ökonomische Theorien spricht. Und indem wir uns angucken, wer sind die Männer, die diese Theorien entwickelt haben? Und ich habe auch ein Kapitel drin über Sexismus, was wir ja in meinem Ausschnitt gehört haben. Und es waren ganz lange vor allem Männer. Dann versteht man, okay, warum ticken die so, wie sie ticken? Und warum haben sie die Welt so beschrieben, wie sie beschreiben? Und das fand ich alles ganz, ganz nett in dieser Metapher des Propheten zusammengefasst, ja.
diese Propheten haben sich ja auch den ein oder anderen Skandal geleistet, von dem du so in deinem Buch berichtest. Welches ist denn deiner Meinung nach der ausschlaggebendste Skandal gewesen, der dich so am meisten interessiert?
Ich glaube, der spektakulärste Skandal ist die sogenannte Excel-Panne von Kenneth Rogoff und Carmen Reinhart. Das sind zwei US-amerikanische Ökonominnen. Und die haben zu Zeiten der europäischen Staatsschuldenkrise haben sie berechnet, dass es eine Schwelle von 90% Staatsverschuldung gibt, also Verhältnis vom BIP eines Landes zu der Staatsverschuldung eines Landes. Und wenn diese Schwelle 90% erreicht, dass Volkswirtschaften nicht mehr wachsen. Und daraus wurde abgeleitet, dass beispielsweise Griechenland sparen muss, dass sie ihre Verschuldung reduzieren müssen. Damals hat Wolfgang Schäuble im Bundestag argumentiert, dass Deutschland sich nicht stärker verschulden könne, obwohl die Schuldenquote deutlich unter 90% lag, eben mit Hinweis auf diese Forschung. Das war so alles zwischen 2010 und 2015. Und dann hat ein US-amerikanischer Student versucht, diese Ergebnisse nachzuschätzen, die Reinhardt und Rogoff da aufgestellt haben, und ist nicht auf das richtige Ergebnis gekommen. Also ist nicht auf die Ergebnisse gekommen, die beiden berechnet haben, und hat dann irgendwann den beiden geschrieben, kann ich mal euren Code angucken. Also wenn man empirisch arbeitet, programmiert man meistens so in verschiedenen Statistikprogrammen. Dann hat er das bekommen und hat gesehen, Reinhardt und Rogoff hatten vergessen, bei Excel ein paar Länder mit in ihre Analyse mit einzubeziehen. Und als er die Länder dann integriert hat und dann auch noch ein bisschen kritisch mit ihrer Methodik umgegangen ist, ist er zu einem anderen Ergebnis gekommen und hat gesagt, okay, Länder, die sehr hoch verschuldet sind, wachsen vielleicht langsamer, aber sie wachsen immer noch. Und diesen Skandal beschreibe ich im Buch noch ein bisschen ausführlicher, weil der sowohl zeigt, wie anfällig einzelne statistische Analysen sind. Ich glaube in diesem Fall nicht, dass die beiden das absichtlich gemacht haben. Das waren die 5 Länder, die im englischen Alphabet als erstes gekommen wären, die sie vergessen haben. Aber wie anfällig einzelne Analysen sind, aber gleichzeitig auch, wie oberflächlich danach der mediale Diskurs ist. Weil es ging immer nur darum, über diesen Excel-Fehler, aber die methodischen Fehler, die beiden gemacht haben, und dass diese Studie, selbst wenn sie in Anführungszeichen richtig gewesen wäre, niemals diesen Einfluss hätte bekommen dürfen, die wurden medial überhaupt nicht diskutiert. Und das versuche ich im Buch so ein bisschen auszugleichen und zu sagen, ja, das ist ein super spektakulärer Skandal und ein Fehler von diesen beiden hochrenommierten Harvard-Ökonominnen. Auf der anderen Seite ist es aber eigentlich gar nicht der Skandal, dass dieser Fehler passiert ist, weil das kann passieren, sondern wie wir medial mit solchen spektakulären Forschungsergebnissen umgehen.
Jetzt sprichst du ja auch diverse Probleme an. Also wir haben ja zum Beispiel in deinem Leseausschnitt eben gehört, Rassismus und Sexismus, oder auch einen mangelnden Gerechtigkeitsbegriff, ja. Aber auch, dass sie so ihre Fähigkeiten überschätzen. Wenn wir jetzt in diesem biblischen Kontext bleiben und du ihnen ein Gebot geben könntest, den Propheten, was müsste sich deiner Meinung nach ändern?
Demut. Also einfach, was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir eine Wirtschaftswissenschaft entwickeln, die auf der einen Seite sich klar eingesteht, was können wir machen und was können wir nicht lösen. Es gibt ganz viele Probleme der Menschheit, die Wirtschaftswissenschaften einfach nicht lösen können, weil es nicht in ihrem Aufgabenbereich fällt. Und das ist auch gar nichts Schlimmes, finde ich. Es gibt keine Universalwissenschaft, die alle Fragen beantworten kann. Und ich würde mir wünschen, dass Ökonominnen gerade in Themen, wo sie vielleicht nicht das Handwerkzeug haben, um da sinnvolle oder hilfreiche Antworten zu geben, beispielsweise wenn es darum geht, wie entsteht Rassismus, wie entsteht die Pflegekrise und so weiter. Das sind Dinge, die Gründe haben, die außerhalb von ökonomischen Begrifflichkeiten liegen. Und wenn man sich da eingestehen würde, okay, das sind Sachen, zu denen wir nichts machen können, wir können vielleicht ein paar Analysen, wir können empirisch den Status quo beschreiben, aber wir können nicht sagen, woher das grundlegende Problem kommt. Wenn man sich das eingestehen würde, dann glaube ich, wäre sehr viel gewonnen. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil ich glaube schon, dass die Wirtschaftswissenschaft eine sinnvolle Wissenschaft sein kann, die uns helfen kann, als Menschheit die Probleme anzugehen. Aber sie darf eben nicht diesen dominanten Platz in der Debatte haben, den sie aktuell hat.
Sie haben also auch ihre Stärken, die Ökonomen.
Unbedingt, ja. Sonst hätte ich es nicht so lange ausgehalten in diesem Bereich, ja.
Jetzt hast du ja erzählt, du liest auch super, super gerne und berichtest ja zum Beispiel auch auf Instagram darüber, was du gerade so gut findest.
Ja.
Welche Bücher haben dir denn in den letzten Monaten gut gefallen und dich vielleicht auch bei deinem Sachbuchschreiben sehr geprägt?
Oh, das ist das Buch, was ich in letzter Zeit am liebsten gelesen habe, und das ist, hat mich nicht geprägt, aber es war einfach toll. Das ist von Arundhati Roy, der indischen Autorin und politischen Aktivistin. Meine Zuflucht und mein Sturm ist ein Memoir über ihre Mutter und das spezielle Verhältnis, das sie zu ihrer Mutter hatte. Gleichzeitig eine Autobiografie, gleichzeitig politisches Essay, fassenweise unendlich lustig. Wirklich eins der beeindruckendsten Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Ein anderes Buch, was ich toll fand, das erscheint demnächst auf Deutsch, ist von John Cassady, Der Kapitalismus und seine Kritiker. Darin, und John Cassady ist ein US-amerikanischer Journalist, der Wirtschaftsexperte des New Yorker ist. Der New Yorker als die große kulturelle Institution in den USA verbindet man ja erstmal nicht so mit Wirtschaft, aber er schreibt seit Jahren da über Wirtschaftsthemen und er hat jetzt eine Kapitalismusgeschichte an so 28 Kurzporträts erzählt, wo es um Kritiker des Kapitalismus geht und wie diese Gedanken sich gegenseitig beeinflusst haben. Und das war ein Buch, was ich letztes Jahr während ich mein Buch geschrieben habe, gelesen habe. Und das war wahnsinnig beeindruckend. Und John Cassady, wenn wir über Stimmen sprechen, die einen beeinflussen, gehört zu denen, die ich seit 15 Jahren lese und wo ich so, also wenn ich so eine Art journalistisches Vorbild habe, dann ist er das. Und das Buch erscheint im März, hat auf Deutsch 700 Seiten, aber es ist wirklich wahnsinnig unterhaltsam. Und das waren so zwei Bücher, die ich in letzter Zeit sehr gerne gelesen habe.
Was macht denn deiner Meinung nach ein gutes Buch oder einen guten Text aus, wenn du sagst, diese 700 Seiten waren trotzdem so unterhaltsam, dass man sie lesen muss unbedingt?
Gute Frage. Ich glaube, bei Sachbüchern ist es, dass man die Haltung des Autoren oder der Autorin merkt, aber gleichzeitig merkt, dass die Person einem eine Entscheidungsfreiheit lässt. Dass es nicht ist, ich erzähle dir, wie die Welt funktioniert und so ist es richtig und wenn du mit mir nicht übereinstimmst, dann hast du nicht verstanden, was ich schreiben wollte, sondern dass das ein sehr gutes Sachbuch ist für mich eins, was mich ermöglicht, selbst über Themen nachzudenken. Und nochmal bei John Cassady auf Seite, das englische Buch hat irgendwie 560 Seiten, nur in Anführungszeichen, und kurz vor Schluss schreibt er, und der Kapitalismus, dieses System kann reformiert werden und wir können in einer besseren Welt leben. Und jetzt egal, ob ich darüber dabei zustimme oder nicht, hat mich das Buch in die Position gebracht zu sagen, ja, ich stimme zu, aus den und den Gründen, oder nein, ich glaube nicht, dass man das System aus den und den Gründen zustimmen kann. Und das ist für mich das Zeichen von einem exzellenten Sachbuch. Und das ist für mich von jedem guten Text, der muss mich dazu befähigen, über das Thema was zu sagen, was über das, was die Autorin glaubt, hinausgeht. Und das versuche ich auch immer, dass ich Leuten nicht vorschreibe, das ist die richtige Entscheidung, sondern ich will sagen, das ist die Situation und ihr könnt gucken, was ihr draus macht.
Jetzt hast du ja nicht nur Ahnung von Sachbüchern und journalistischen Texten, sondern auch von fiktionalen Texten. Was ist dir da so besonders wichtig?
Das ist so super schwierig, weil es so ganz viel, je nachdem, was ich lese. Also ich bin total großer Autofiktionsfan, das heißt Annie Ernaux, beispielsweise ist ja die bekannteste, da finde ich es einfach toll, wenn mir aus einem konkreten Leben was erzählt wird, was universelle Wahrheit beinhaltet. Und das muss gar nicht super spektakulär sein, aber das ist, da ist Annie Ernaux, glaube ich, die Meisterin drin. Gleichzeitig lese ich auch einfach gerne gute Geschichten. N.K. Jemisin zum Beispiel, die hat die Broken Earth Trilogy geschrieben. Das ist für mich eine der besten Fantasy-Geschichten, die es in den letzten Jahren gab. Oder auch Ursula K. Le Guin. Und da bin ich einfach, da möchte ich von der Geschichte gepackt werden. Ich will so ein bisschen auch in andere Welten eintauchen. Und wenn mir dann auch noch was über unsere Welt erzählt wird, dann ist es perfekt. Und ansonsten, ein Roman muss für mich so dieses, und das ist so super schwer zu beschreiben, und das ist, glaube ich, was man nicht lernen kann, muss dieses Etwas haben, wo mich der Ton packt, irgendeine Figur packt, irgendwas mich fesselt und sagt, ja, ich will immer wieder hinkommen. Und das kann mal eine super gut geschriebene, süffige, leicht zu lesende Geschichte sein. Das können aber auch Texte sein, die irgendwie anstrengend sind zu lesen, weil sie einen fordern, aber die einen dann auch immer wieder belohnen, indem dass man sagt, ach, was für ein geiler Satz oder was für eine tolle Überlegung oder was für ein tolles Bild, was hier mit Worten gemalt wurde. Und das ist, ich finde es bei Romanen deutlich schwieriger zu sagen, was unterscheidet einen fantastischen von einem mittelmäßigen, als bei einem Sachbuch fällt mir das irgendwie leichter.
Ja, das ist ja auch irgendwie vielleicht mehr ein Korsett, wie du gesagt hast, für ein Sachbuch.
Ja, ich glaube, ein Sachbuch ist, also was ich da noch sagen will, ein sehr gutes Sachbuch ist auch stilistisch gut geschrieben. Ich glaube, das ist, wo ich das Gefühl habe, dass es im US-amerikanischen Kontext immer noch ein bisschen eher verstanden wird. Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist man da so ein bisschen eher so, das muss knallhart Fakten vermitteln, das gerade dieses Form von, nicht despektierlich, aber von Professorenbuch, was dann so 800 Seiten die Geschichte von, was weiß ich, wird da erzählt. Und ich finde, ein wirklich ausgezeichnetes Sachbuch macht auch Spaß zu lesen. Und ich glaube, das ist was ich, deswegen finde ich beispielsweise im deutschen Kontext Samira El-Basil und Friedemann Kariks Erzählende Affen so grandios und fantastisch, weil das nicht nur super informativ ist, sondern auch extrem unterhaltsam geschrieben. Und das ist auch was ich auch versuche. Ich versuche immer schon zu schreiben, dass man das gerne liest und nicht nur hat, da wird Information vermittelt. Und bei einem Roman ist es noch mehr, hat man einfach viel mehr Freiheiten. Und die sind schwieriger zu greifen, für mich zumindest, wo wann es toll wird und wann es nicht gut wird.
Kapitelrauschen ist ja ein Podcast für Literatur in und aus Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen nochmal zurück zu deinen Mecklenburg-Vorpommern-Bezügen. Was bedeutet denn MV für dich? Du bist dort ja geboren und aufgewachsen und hast dort auch lange studiert und gelebt.
Ja, das ist meine Heimat. Also ich bin weggezogen. Ich habe 2017 angefangen in Hagen an der Universität zu arbeiten und ich bin dann aber quasi bis zur Pandemie immer noch regelmäßig nach MV gependelt. Das heißt, ich wohne erst richtig nicht mehr da seit 2022 ungefähr. Und das ist für meine Mutter lebt noch da, die wohnt inzwischen in der Nähe von Schwerin mit ihrem Mann und ich bin einfach immer noch gerne da. Und das ist, für mich werden Rostock und Königsborn so immer meine Heimat sein, weil das ist, ich bin da groß geworden, die haben mich geprägt mit all ihren schönen und schrecklichen Dingen, geschichtlich und Rostock ist wahrscheinlich für immer auch meine Lieblingsstadt. Ich bin jetzt froh, dass ich hier in Frankfurt lebe und ich finde es hier total angenehm, aber Rostock ist die Stadt, die mich geprägt hat wie keine andere und das wird auch nie weggehen. Von daher werde ich immer diesen Mecklenburg-Vorpommern-Bezug haben und werde auch immer zurückkommen und regelmäßig da sein. Das wird sich, glaube ich, auch nie ändern, weil es einfach meine Heimat ist, ja.
Das sind, glaube ich, ganz wunderbare Abschlussworte. Vielen, vielen Dank, dass wir mit dir reden durften.
Danke fürs Gespräch.
Von Frankfurt am Main geht es jetzt zurück nach Rostock. Dort hat meine Kollegin Lisa den Literaturwissenschaftler Stefan Leska von der Uni getroffen. In unserem Gespräch haben Daniel und ich ja bereits über das Fiktionale und das Sachbuchschreiben gesprochen. Ausgehend von Daniels »Die neuen Propheten, wie Ökonomen unsere Zukunft verspielen«, sprechen Lisa und Stefan nun über das Erzählerische im Sachbuch und blicken dabei auch auf einen aktuellen Trend bei den Titeln von Sachbüchern.
Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte.
Wir werfen heute einen genaueren Blick auf das Erzählen und zwar unter dem Gesichtspunkt, dass das Erzählen in sich ja auch immer eine kulturelle Komponente hat, die dann auch politisch sein kann, wie bei Daniel Stehr eben. Und das mit dem Erklären, das mache jetzt nicht ich, sondern ich habe natürlich wieder einen Fachmann an meiner Seite. Herzlich willkommen, Stefan Leska.
Danke für das Lob, hallo.
Man kann ja jetzt auch ziemlich weit zurückschauen, wenn man an Erzählungen denkt. Das Früheste wären sicherlich irgendwelche Höhlenmalereien, aber die lassen wir jetzt mal außen vor und fangen vielleicht mal in der griechischen Antike an.
Genau, die griechische Antike kennt Klio, die Muse der Geschichtsschreibung und der Heldendichtung. Und wenn wir an den Beruf eines Historikers denken, dann meinen wir immer, der hat es halt mit Daten und Fakten zu tun, die er nach gründlicher Recherche seinem Publikum wertungslos präsentiert. Also zum Beispiel 2. Februar 43, Niederlage der 6. Armee bei Stalingrad, Wendepunkt des Krieges. Die Ereignisse dieses Tages kann man zusammenfassen, kann man in der Reihenfolge präsentieren und dann ergibt sich der Ablauf dieses Geschichtsereignisses völlig wertungslos. Das ist aber falsch, zumindest wenn man einer These des amerikanischen Historikers Hayden White folgt. Der hat ein Buch geschrieben 1986, das heißt auch Clio dichtet die Fiktion des Faktischen. Und da behauptet er eben, dass auch Historiker nichts weiter tun als Geschichten erzählen. Und das müssen sie sogar tun, wenn sie die nüchternen Jahreszahlen und Datumsangaben, die Daten, auf die sie bei ihrer Recherche stoßen, interpretieren wollen. Und bei der Aufbereitung dieser historischen Daten sind sie eben gezwungen, dichterische Entscheidungen zu treffen. Sie müssen beispielsweise sich fragen, ob sie die Abläufe als Heldengeschichte oder als Tragödie erzählen wollen, ob sie sie als Wendung zum Guten oder zum Schlechten interpretieren wollen. Die Niederlage der 6. Armee bei Stalingrad und überhaupt die Schlacht bei Stalingrad kann man als Heldengeschichte erzählen. Man kann beispielsweise das lange Aushalten der Soldaten trotz unbeschreiblicher Kälte, Nahrungsmangel und Aussichtslosigkeit der Situation in den Vordergrund stellen. Oder man erzählt eben die Geschichte des Kadavergehorsams. Also erst kämpfen sie für eine menschenverachtende Sache und dann haben sie nicht den Mut, sich Hitlers Befehl des Aushaltens zu widersetzen. Und je nachdem, welches Sachbuch man über die Schlacht von Stalingrad liest, welchen Dokumentarfilm man sieht, wird mal die eine, mal die andere, mal sogar beide, mal eine ganz andere Geschichte erzählt. Was man sich aber immer bewusst machen muss, man hört oder liest eben eine Geschichte. Eine Geschichte, die zwar auf historischen Daten beruht, die aber immer auch eine Wertung enthält, eine Plotstruktur hat und somit auch immer ein Körnchen Fiktion hat. Die Geschichten, die wir uns erzählen, bestimmen, wer wir sind. Und das ist eben auch ein Spruch, der über Daniel Stehrs Buch »Die neuen Propheten« stehen könnte.
Ja, dann schauen wir vielleicht mal in Hinblick auf Daniel Stehr, auf das Erzählen im Sachbuch. Und da zeichnet sich ja auch schon in den letzten Jahren bei den Titeln in den Bestsellerlisten so ein gewisser Trend ab.
Genau, also du hast es schon gesagt, auch Sachbücher erzählen letztlich Geschichten. Und sie versuchen die Welt aus diesen Geschichten heraus zu erklären. Und das wird in Stehrs Buch zum Beispiel immer wieder deutlich, wenn er eben ökonomische Theorien erklärt, indem er das Leben bestimmter Ökonomen nachzeichnet, die diese Theorien geprägt haben. Und der Untertitel des Buches, wie Ökonomen unsere Zukunft verspielen, der folgt so einer neuen Mode, über die zum Beispiel die Zeit vor ein paar Wochen mal berichtet hat. Diese Untertitel von Sachbüchern, egal welches Genre man jetzt nimmt, die fangen meist mit einem W-Fragewort an, sie stellen aber gar keine Frage. Sonst müsste es heißen, wie verspielen Ökonomen unsere Zukunft. Sondern sie versprechen eine Antwort auf das dargestellte Problem. Also wenn man sich zum Beispiel die Dreisatz-Sachbuch-Bestenliste aus dem Februar 26 anguckt, findet man da Titel wie »Es war einmal ein Land«, »Warum sich der Osten von der Demokratie verabschiedet« oder »Meinungsfreiheit«, »Wie Polizei und Justiz unsere Grundrechte einschränken und wie wir es verteidigen« oder »Schockierende Ungleichheit«, »Warum Ultrareichtum unsere Demokratie bedroht und welche Maßnahmen wir dagegen ergreifen sollten« und so weiter. Und schon in solchen Titeln wird ein Anspruch auf Erklärung eines Aspekts der Welt deutlich. Das erinnert so ein bisschen an Ratgeberliteratur, also wie sie ihre Fenster wieder sauber bekommen oder sowas in der Art. Und bei Stehr jedoch stößt man aber gleich zu Beginn auf eine merkwürdige Formulierung. Denn auf Seite 9 heißt es, dieses Buch erzählt von Ökonomen und ihrer Arbeit.
Ja, da könnte man sich ja jetzt fragen, sollte ein Sachbuch nicht lieber etwas erklären, nämlich wie Ökonomen unsere Zukunft verspielen? Also was bringt's mir da jetzt, wenn ich das Leben einzelner ÖkonomInnen erzählt bekomme?
Das habe ich mich natürlich auch gefragt. Das frage ich mich bei Sachbüchern immer. Aber vielleicht ist es so, dass ich durch Erzählung etwas verstehe, dass ich durch eine reine Bestandsaufnahme des Ist-Zustandes durch Daten und Fakten nicht verstehen würde. Nämlich, wodurch das Denken dieser Menschen beeinflusst wurde, wie sie geworden sind, was sie wurden, wie ihr Blick auf die Welt entstanden ist. Erzählungen, kann man sagen, fordern nämlich ein gewisses Maß an Empathie oder, wenn man das zu pathetisch findet, an Interesse für menschliche Charaktere. Die Analyse von Daten erfordert Intellekt. Ich kann zwar nachvollziehen, was die Gründe für den Finanzkollaps 2008, 2009 waren, wie also Immobilienkredite in den USA dazu führen konnten, eine weltweite Krise auszulösen. Welches Denken, welche Einstellung jedoch dazu geführt haben, dass es so weit überhaupt hat kommen können und dass man es so weit überhaupt hat kommen lassen, das werde ich eben nur begreifen, wenn ich mir davon erzählen lasse, von den Leuten, die dahinter steckten, von den Verantwortlichen also. Und Stehr bringt dazu ein schönes Zitat von einem Germanisten, nämlich von Thorsten Hoffmann, der hat gesagt, über Literatur kommt man direkt in die Köpfe der Menschen hinein. Unser Denken wird auch von dem geprägt, was wir lesen. Und das trifft, das stellt Daniel Stehr sehr gut dar, selbst auf jemanden wie Donald Trump zu, den wir uns kaum als Lesenden vorstellen können. Zu dessen Lieblingsbuch zählt aber Ayn Rand's The Fountainhead. Das ist also ein Buch, in dem der moralische Wert von Egoismus und die Legitimation einer Herrschaft der Elitären dargestellt wird. Und ich würde deswegen auch ergänzen, nicht nur was wir lesen bestimmt unser Denken, sondern unser Denken bestimmt auch umgekehrt, wie wir es lesen und verstehen. Wer also Ayn Rand's The Fountainhead zu seiner Bibel erklärt, der wird Orwells 1984 als wünschenswerten Gesellschaftsvorentwurf lesen und nicht als abzulehnende Dystopie. Zu dem, was man liest, gehört also auch die Entwicklung einer Kompetenz, die es erlaubt, Texte nicht misszuverstehen, weil man nur das in ihnen sucht, was dem eigenen Weltbild ohnehin schon entspricht. Ein Kollege von mir am Institut für Germanistik hat in einem seiner Vorlesungskommentare kürzlich eine schöne Formulierung dafür gefunden. Da heißt es nämlich, wenn Sie wissen, wie es geht, das Lesen, genügt ein Wort. Aber Sie dürfen nicht aufhören zu lesen, sonst kennen Sie das entscheidende Wort nicht. Und das Erzählen, das Lesen, dass Geschichten eine Kulturtechnik sind, über die wir die Welt erkennen und begreifen können, das macht Stehr auch immer wieder über seine Kapiteltitel deutlich. Manchmal beginnen sie ganz märchenhaft mit »Es war einmal« und manchmal sind Zitate literarischer Figuren eingestreut und manchmal zitieren sie berühmte Buchtitel, wie beispielsweise Friedmans Werk und Hayeks Beitrag. Und der Titel referiert natürlich auf John Irvings Roman Gottes Werk und Teufels Beitrag. Und es ist interessant und auch vielleicht schon so ein bisschen eine Wertung, dass Milton Friedman die Stelle Gottes einnimmt, während Friedrich von Hayek dort steht, wo bei Irving der Teufel hingehört.
Ja, dann danke ich Stefan, dass wir zusammen ein bisschen auf das Erzählen als kulturelle Technik geschaut haben. Schön, dass du da warst.
Gerne.
Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte.
Vielen Dank an Lisa und Stefan für dieses spannende Gespräch. Das war es dann auch schon wieder mit der 30. Folge von Kapitelrauschen. Wenn es euch gefallen hat, teilt den Podcast gerne mit euren FreundInnen und bewertet ihn auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Um keine Folge mehr zu verpassen, folgt dem Podcast gerne auch auf Instagram. In der Beschreibung findet ihr wie immer den Link zu unserem Instagram. Aber auch zu Daniel Sters Buch und seinem Instagram, wo er unter anderem seine Buchempfehlungen teilt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht's gut!
Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.